Ja, moin moin. Damit diesmal eine Nicht-Vorprognose,
eine Nachbesprechung.
Quasi. Heute mal zu viert mit Jonas und Markus. Moin.
Moin.
Die Jungs,
moin.
Die Jungs vom 2-für-3 Podcast, kennt ihr ja bestimmt auch, für die dritte Liga. Heute mal im Stadion gewesen, sich keinen so guten Zeitpunkt ausgesucht für ein gutes Spiel zu sehen, sowohl aus, eigentlich auch aus Bayreuther Seite.
Im Nachhinein gesehen ist das so, im Vorhinein hätte ich gesagt, sehr guter Zeitpunkt.
Ja.
Weil es wird sich jetzt was drehen, aber nee.
Unsere Tipps sprachen dafür ja auch im Vordergrund. Bände. Marco tippte 3-2-Sieg, ich tippte 4-2-Sieg, am Ende 0-1, also Low-Scoring. Ne?
Low-Scoring, ich habe 4-1 getippt und Tobi, du 3-0, glaube ich.
Ich hätte 3-0 gesagt, ja.
Ja, genau, also wir waren alle uns relativ, also für den Meppen-Sieg waren wir uns alle klar, aber ja, mal mehr, mal weniger klar. Aber viele Tore wollten wir sehen, das haben wir heute nicht gesehen. Wir haben nur ein ziemlich schlechtes Drittligaspiel gesehen, sowohl von Bayreuth, aber das war zu erwarten, ehrlich gesagt, dass die wenig fürs Spiel tun, sich mehr hinten reinstellen, auf Konter lauern und uns das Spiel machen lassen. Aber das Meppen nach dem eigentlich guten Aue-Spiel, was zumindest das Spielerische angeht und nicht das Tore schießen, heute wieder einen Schritt zurück gemacht hat, also weder Tore geschossen noch ein gutes Spiel gemacht, war schon, ja, doch überraschend, ehrlich gesagt.
60% Ballbesitz gehabt, daraus nichts gemacht und man muss ganz ehrlich sagen, von ganz tumpen, einfachen Aktionen von Bayreuth komplett überrumpeln lassen.
Ja.
Also ich habe vorhin so ganz einfach gesagt, es gab da eine Aktion, wie im Aufbau kommt von Bayreuth, einer angeflitzt, versucht sich den Ball zu knacken. Also als wenn ein Flitzer auf dem Rasen läuft, den kriegt auch erstmal keiner. Und genauso stand unsere Mannschaft dann auch da. Das war ein bisschen schockierend.
Ich fand gerade erschreckend, dass wir in der ersten Halbzeit noch ganz gut und dominant auftraten. Ja. Und dann, ich weiß nicht, was der Trainer gesagt hat, aber ich hoffe, er hat's. Also ich habe noch quasi die Hoffnung, dass er es in zwei Halbzeit einfach nicht gesagt hätte.
Mhm.
Weil in der zweiten Halbzeit war nichts mehr zu sehen.
Nichts mehr,
und das ging halt gar nichts mehr. Und das
ich glaube halt einfach, dass Meppen total überrumpelt war von dem ganz schnellen Tor von Bayreuth, weil Thomas Kleine
da
irgendwas gesagt hat von wegen, yo, knallt da irgendwie vorne einen rein und wir duseln uns da einen rein. Getreu dem Motto, und von mir aus zahle ich jetzt auch ein Fünfer ins Phrasenschwein, getreu dem Motto, machst du vorne keinen, kriegst du hinten einen.
Ja.
Genau so ein Ding war das. Und ja, das hat Meppen total aus dem Spiel geworfen, meiner Meinung nach.
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht also war kein schlechter Tipp vom Trainer sozusagen, weil Meppen unsortiert halt, das besprechen wir ja in unserem Podcast ja fast Woche für Woche, dass das ein Problem ist. Und ja, da war es einfach, hat man es aufgezeigt bekommen, dass dieses eine Ding dann dir ja den kompletten Stecker zieht. Von Meppen kam in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr wenig. In der ersten Halbzeit noch gute Chancen. Poirier alleine hätte zwei machen müssen, direkt zum
Halbzeit zwei.
Ja.
Der läuft alleine auf dem Keeper auf unserer Seite gestanden, auf der Exxon-Mobil, also gegenüber
des. Auf der Nord,
genau.
Wir haben schon gefreut zur Halbzeit. Wir haben gesagt, ja, jetzt kommen die Tore bei unserer Seite.
Richtig.
Ja. Weil das selten passiert, weil normalerweise die erste Halbzeit aufs Eigentor.
Ja.
Und da passiert meistens nichts, aber diesmal war es genau andersrum. Ja.
Er läuft frei auf Kolbe, dem Keeper von Bayreuth zu und er kann sich das aussuchen, links, rechts, die Ecke kann er sich aussuchen, oben, unten und wo schießt er hin, genau auf den Keeper.
Ja.
Das darf ja als ein Marvin Poirier einfach nicht passieren. Da muss er dran gemessen werden, da wird er dran gemessen. Er ist einer der vermeintlich stärksten Stürmer in dieser Liga. Ja, darf dir halt einfach nicht passieren, nicht als Marvin Poirier.
Ja, er ist ja auch noch im Interview gewesen, mein Bruder hat mir gerade noch eine Nachricht geschickt, also dass er die Niederlage auf seine Kappe nimmt, allein weil er die Großchancen dann nicht gemacht hat. Ja, und dass er der Mannschaft nicht helfen konnte, super, dass er das dann so sagt im Interview.
Ja, ich glaube, die Wahrheit ist halt auch, dass die ganze Mannschaft sich da ein bisschen an die eigene Nase packen muss. Und
ja, nein, natürlich. Also ein Poirier ist da nicht alleine dran schuld.
Nee, klar.
Er hat halt die größten Chancen, aber er ist halt auch der zentrale Neuner vorne.
Ja,
also ist jetzt schon, ich sag mal, ein bisschen traurig, dass wir jetzt im Oktober hier sitzen und wirklich beten, dass Tankulic bald wiederkommt und sagen, jetzt muss es besser werden.
Das muss dann besser werden.
Spoiler-Alarm, hieß ja wieder nichts mehr.
Ja, das war's.
Nee, aber nach der WM. Also das ist ja nicht mehr so lange
wie möglich.
Hin. Ja. Die WM kommt ihm ja theoretisch ganz entgegen.
Ja. Der MSV halt dann auch damit, ehrlich.
Ja, klar. Also du hast gemerkt, der 10 war eine Kleinsorge, der war jetzt heute nicht so auffällig, aber ein Tanku, also
war ja eine Großsorge.
Oh, sehr gut.
Oh, wow.
Naja.
Obwohl ich mir da aber auch die Frage stellen muss, wenn ich das richtig im Kopf habe, hieß es beim Tankulic, die Operation am Knie sei geplant.
Mhm.
Warum plant man die kurz vor Saisonstart und nicht in der Sommerpause?
Ich glaube, er hat sich ja in der Vorbereitung verletzt.
Er hat sich verletzt.
Ach so, deswegen musste er auch operiert werden. Er hat sich während des Spiels irgendwie verletzt oder irgendwie, im Training war es vor dem Aalen-Spiel, Rot-Weiß Aalen, das letzte Testspiel. Da war schon die Meldung, okay, er kann nicht mitmachen, er hat was am Knie. Und dann hat sich herausgestellt bei der Untersuchung, es ist schlimmer als es, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was es jetzt war, aber auf jeden Fall eine sehr schlimme Operation.
Ich hatte
Verletzung des Kapitäns vor der.
Ja, das hat leider schon
gesagt. das ist leider kein gutes Zeichen, dass wir jetzt sagen, oh Gott, Tankulic, der muss wiederkommen, damit da was passiert.
Ja, das zeigt sich ja auch. Krämer versucht, der hat ja jedes Mal ein etwas anderes Spielsystem. Er versucht immer wieder, diesen Unersetzbaren zu ersetzen, dann über die mannschaftliche Geschlossenheit. Genau. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber es klappt halt auch nicht, wenn wir einfach kein Tor machen. Das sieht man ja.
Es gab schon Trainerausrufe bei uns, aber das kann man nicht
das
wollen.
Das ist zu viel.
Ich kriege auch schon Nachrichten, Krämer
raus. Also Krämer ist wirklich der Trainer, den wir brauchen.
Ja, also nach Neidhardt ist Krämer der wohl beste Trainer, den du hier im
Würde ich auch sagen.
Meppen gesehen hast.
Habe ich auch schon gesagt, nach Neidhardt, als er gegangen ist, wollte ich schon immer Krämer hier haben sozusagen.
Den musst du jetzt ausklammern und sagen, okay, jetzt müssen wir mit der Mannschaft arbeiten.
Guck, ja, das Problem. Wir reden ja ehrlich gesagt ja auch über die gleichen Fehler, die wir ja schon unter Neidhardt hatten, oder die wir unter Frings hatten und unter Rico Schmidt. Also es liegt einfach nicht am Trainer, das ist jetzt einfach bewiesen sozusagen. Du kannst natürlich versuchen.
Muss Tore machen,
ja. Das ist das Ding. Wenn wir kein Tor machen, wird das Spiel anstrengend. Wenn wir ein Tor machen und dann auch in Führung gehen sozusagen, gut, gegen Ferl und gegen Viktoria Köln hat es dann auch nicht geklappt, aber es kann dann halt auch mal so ein Spiel rausfallen wie gegen Zwickau, wie gegen Mannheim und so. Und das fehlt aktuell und das ist halt auch schwer, den Finger drauf zu legen. Es liegt nicht an der Einstellung. Die Jungs haben gekämpft, haben es halt nicht geschissen gekriegt. Es gab sehr viele Fehlpässe, es gab sehr viele Probleme im Spielaufbau und halt auch in der, im Ballbesitzspiel, Dominanz aufzubauen war ein Problem. Ja, und Tore schießen halt. Auch Abifate, das letzte Ding in der letzten Minute, ja, das Ding. Das wäre noch ein schönes Ding gewesen, wenn du wenigstens 1-1 gespielt hättest. Aber
auch wenn du in der ersten Halbzeit, kurz vor der Halbzeit das 1-0 machst, dann ist die zweite Halbzeit komplett anders. Du kannst defensiver spielen, da kannst du abwarten, da kannst du kontern.
Dann gehst du
mit 3-0 aus und denkst du, ja, haben wir gewonnen. Gut.
Ja, genau.
Ich fand das ganz interessant, was du, Marco, vorhin gesagt hast, dass Bayreuth so typisches Mappen-Ding gegen tiefstehende und untenstehende Gegner.
Aue zu
gruselig. Und dann, wenn du wieder gegen Teams, die weiter oben in der Tabelle stehen oder die auch das Spiel mehr an sich reißen, selber das Spiel machen wollen, dass du da besser aussiehst. Ich korrigiere mich, wenn falsch liegt. Nächste Woche, glaube ich, Ingolstadt.
Genau.
Das könnte so ein Spiel werden, wo das dann wieder deutlich besser aussieht, wo vielleicht Punkte möglich sind, weil die das Spiel für sich selber einfach machen wollen.
Ja, also nichts anderes als diese Hoffnung, wir uns auch wo bleiben.
Ja. Aber ich fand nochmal eben auf Fourier zurückzukommen, ich fand es aber noch ganz schön, dass er dann auch gesagt hat, dass er die Chancen nicht gemacht hat und damit die Mannschaft pushen konnte, dass er das so ein bisschen auf seine Kappe nimmt. Ist ein bisschen gegen seinen Charakter, der so halt die bei der Verpflichtung mitgeklungen ist, so als schwieriger Typ.
Ja.
Genau, aber er ist einfach ein mannschaftsdienlicher Typ und so weiter. Die Mannschaft hat ihn aber auch ein bisschen...
Hier wohl.
Genau. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft den insgesamt auch ein bisschen im Stich gelassen hat, aber insgesamt hat einfach nicht viel funktioniert. Deswegen, man kann eigentlich nicht einen Spieler raussuchen und sagen, deswegen hat es... Es lief halt einfach nicht. Das muss man jetzt so festhalten. Ist immer das Problem, du kannst halt nicht den Daumen drauflegen und daran sagen, daran liegt's. Außer halt, du machst die Tore nicht. Das ist aber trotzdem auch unbefriedigend. Wenn du jetzt sagen kannst, okay, die Mannschaft hat nicht gekämpft, dann kann man sagen, okay, deswegen haben wir verloren. Aber jetzt ist halt eine schwierige Phase, der ist vom Meppen halt durch und hoffen, dass es sind. Wie jedes Jahr, irgendwie haben wir das immer, genau. Jetzt haben wir es schon in der Hinrunde, nicht in der Rückrunde.
Aber ich bin gar nicht so pessimistisch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir durchkommen.
In der Liga gerade, wirst du bleiben, gerade weil halt auch in der Rückrunde Tankulic wieder da ist.
Ja. Erstens das, zweitens wirst du noch Punkte holen, bis Katar.
Genau, hoffentlich. Also ja, muss
man davon auch
hoffen. Heute hat man ja auch schon 3 Punkte eigentlich fest eingeplant. Aber trotzdem, ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht so schlechter Dinge. Krämer raus ist definitiv der falsche Weg. Ist, glaube ich, auch eine Überspruchsreaktion, dass man gepfiffen hat nach dem Spiel, kann ich auch noch nachvollziehen, weil das Spiel hat einen frustriert auf den Rängen. Das ist halt so, aber der Mannschaft kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat. Und wir hoffen, dass es in Ingolstadt besser ist. In Ingolstadt haben wir, glaube ich, auch noch nicht verloren, aber kann man mich auch gerne korrigieren. Aber ich weiß noch, dass wir da letzte Saison, glaube ich, 0-0 gespielt haben mit einer... Und vorletzte Saison. Letzte Saison waren die ja gar nicht in der dritten Liga. Deswegen hoffen wir, dass wir da irgendwie mal, dass wir da einfach mal einen Punkt holen.
Jetzt hast du die Kurzfassung quasi des gesamten Podcasts schon vorweg.
Genau.
Also ihr könnt jetzt aufhören zu hören. Wir besprechen das Ganze jetzt gleich dann nochmal nach dem Intro.
6 Stunden.
In voller Länge, würde
genau,
ich sagen.
Genau, vollkommen richtig.
Alles klar. Vielen Dank, Jungs, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne. Danke, dass wir da sein durften.
Ja, sehr, sehr gerne. Wer bei uns gerne reinhört, auf jeden Fall auch bei den Jungs beim 2x3 Podcast reinhören. Aber ist alles verlinkt und so weiter. Das auf jeden Fall sehr empfehlenswerter Podcast. Macht immer Spaß reinzuhören. Auch wenn man sich halt nur für Mappen interessiert. Mappen hat auch mal einen sehr großen Part bei euch.
Ja, naheliegend.
Ich versuche es ja runterzuschreiben.
Hier, bist ja nicht nur du.
Gut, Marco, Jonas, danke. Und Tobi dir auch. Ja. Und wir hören uns dann jetzt gleich wieder.
Genau.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Podcast. Podcast. Ja, Lukas, hallo, schön, dass du an meiner Seite sitzt.
Hallo, Tobi.
Es ist wieder diese wunderbare Zeit des Jahres oder der Saison, wo ich sagen kann, wer bin ich, was machen wir eigentlich hier?
Oh, ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Also es hat sich ja mittlerweile tatsächlich auch so eingebürgert, dass wir so irgendwann in der Saison, in den letzten 3 Jahren zumindest, immer der Punkt da war, wo einem auch schlichtweg nichts mehr dazu einfällt. Wir sprechen heute über das Spiel gegen Bayreuth, ein Heimspiel, das über lange Strecken gar nicht so verkehrt aussah, aber am Ende irgendwie nicht richtig ausging. Du hast aber erst mal ein paar Grüße auf dem Herzen.
Richtig, genau. Erstmal hallo an alle Hörerinnen und Hörer, die noch da sind. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, die Minderheit ist noch hier. Du hast ja schon einen Großteil der Hörer verabschiedet, die sich dann gewünscht haben, die dann wahrscheinlich gesagt haben, okay, reicht 10 Minuten, die hauen gar nicht auf die Mannschaft ein, das ist ja voll langweilig. Oder die denken, ja, Spielbesprechung komplett schon zentriert. Schön. Also an alle, die noch da sind, schön, dass ihr noch da seid.
Ihr habt das erste Viertel des Podcasts schon geschafft.
Und auch an Marco und Jonas. Am Anfang habe ich ihn Markus genannt. Das hat ihn, glaube ich, auch irritiert, wenn man nochmal reinhören möchte. Also zurückspulen nochmal eben. Ich glaube, wir haben vorher über Markus
Ballmatt. Ihr könnt euch irritierten Gesichtsausdruck hören.
Genau. Ich glaube, wir haben vorher über Markus Ballmatt gesprochen.
Da bin ich wieder.
Ah ja. Schönen Gruß an BG. Und deswegen, wir sprechen jetzt noch das Spiel. Bevor wir das machen, möchte ich aber auch nochmal nette Grüße da lassen an Andreas aus Papenburg, der mir dann im Jersey ein nettes Getränk ausgegeben hat.
Sag doch, wie es ist, aus Boncola, verdammt.
Aus Boncola, ja, vollkommen richtig. Nee, da muss schämen tue ich mich dafür nicht. Also nur, wenn es antialkoholisch gewesen wäre, dann hätte ich mich geschämt. Und auch schönen Gruß an Michael an der Stelle. Und die ganze Clique, mit denen ich dann da noch den einen oder anderen Osborn-Cola natürlich getrunken habe, nach dem Spiel, das sei erstmal vorweg gesagt.
Ja, von mir als kleine Erklärung noch, wenn ihr es zwischendurch mal rasseln hört irgendwie, das ist zu euren Guten, denn das sind Ipalat-Lutschpastillen, die meinen Husten, ich bin leider angeschlagen seit ein paar Tagen.
Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung. Hyperla, total lecker übrigens hier. Himbeer-Vanille-Edition.
Das ist die beste.
Aber ich nehme die gerade und das könnte klappern, damit ich meinen Husten ein wenig unter Kontrolle habe. So ganz schlimm ist es nicht, aber beim Reden, da kommt natürlich sowas ein bisschen mehr vor. Also im Prinzip ist es nur für euren Hörgenuss.
Ja. So, sei noch mal kurz eingeworfen. Marco und Jonas machen auch einen Podcast. Haben wir ja im Vorgespräch auch gesagt. 2 für 3, der Drittliga-Podcast, also der geistige Nachfolger vom Audiobeweis. Oder von Dreierkette, wer das noch kennt, von den Pottbolzern. ein allgemeiner Drittliga-Podcast. Auf jeden Fall gerne mal reinhören. Ich höre mir auch jede Folge mal sehr gerne an.
Übrigens auch unbezahlte Werbung.
Auch selbstverständlich unbezahlte Werbung, aber die haben ja schon für uns gearbeitet sozusagen.
So.
Und wir für sie jetzt, also beides. Nee, also gerne mal reinhören, auch ein etwas größerer Meppen-Fokus, wie ich ja schon sagte, weil man ja einfach Marco ist ja großer Fan vom SV Meppen, Jonas auch. Logisch natürlich, oder nach dem Spiel vielleicht nicht mehr so logisch, aber da sprechen wir jetzt drüber.
Aber apropos übrigens Hörgenuss, das kann ich ja auch nochmal eben gleich machen. Der Lukas hat einen großen Traum. Der Lukas möchte nämlich, dass ihr uns noch besser hört und wünscht sich daher ein etwas moderneres Mikrofon für eine etwas bessere Soundqualität.
Ja, auf jeden
Leider
Fall.
Gibt das bisher unser PayPal-Konto nicht ganz her. Ich gebe diesen dezenten Hinweis gerne auch nochmal, falls sich der eine oder andere Beruf fühlt, uns irgendwie unterstützen zu wollen. Freuen wir uns auf jeden Fall jederzeit. Aber das reicht auf jeden Fall jetzt auch. Jetzt gehen wir erstmal ins Spiel zum Bayreuth.
Genau. Ja, viele Veränderungen vor dem Spiel. Hat mich doch etwas gewundert. Also ein paar waren natürlich zwangsläufig, so wie Fedel, der zurückgekommen ist für Putti nach seiner Gelbsperre, oder Hasi Haßmann durfte ins Tor für Jonas Kersken, der sich ja verletzt hatte.
Eigentlich keine OP nötig.
Spiel, genau. Beim Ausspiel, da hat man auch gesehen, dass er einmal auf die Schulter gefallen ist, gegen Pfosten nicht, aber auf die Schulter mit auf dem Boden.
Geil ist ja, dass er gesagt wird, ja, also der fällt halt 6 Wochen aus, dann sagt man halt, dass er nächstes Jahr wieder spielt.
Ich weiß, klingt vielleicht nicht ganz so. Aber ja,
man kann. Ist ja so, also auf jeden Fall wird er in der Hinrunde nicht mehr spielen. Das klingt auch dramatisch.
Ja, genau, ja, ich weiß es. Aber vielleicht, wenn man 6 Wochen hört, dann ist man vielleicht nicht ganz so schlecht drauf oder so. Keine Ahnung, als Fan oder als Spieler, ich habe keine Ahnung.
Also das Ergebnis hat dafür gesorgt, dass ich schlecht drauf bin.
Das hilft mir jetzt auch nicht. Aber ja, er kann theoretisch die ganze Vorbereitung für die Rückrunde mitmachen. Muss nochmal so positiv zu sagen. Außer es kommt, also vermutlich 6 Wochen war die Aussage.
Wobei habe ich nicht das Gefühl, dass unbedingt die Torwächter Training für die Rückrunde.
Ja, gut, Vorbereitungen sollten alle machen, das ist
ja
natürlich
wichtig. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass. Gut, egal.
Jo. Dann eine etwas größere Überraschung: Hämlein für Ballmatt. Ballmatt rausgenommen, völlig ohne Grund. Kleinsorge für Pepic, auch relativ ohne Grund. Und Abifade für Risch. Fand ich dann auch logischer in den Wechsel noch. Aber trotzdem heißt es, Wir haben jetzt wieder unser Spielsystem ein bisschen umgestellt. Wir haben ein 4-1-4-1 gespielt, würde ich sagen. Also 4-2-3-1 gab es dann auch nochmal. Aber ich fand eigentlich, dass wir nur mit einem Sechser gespielt haben. Und das war David Blacher. Kolper hat mehr so, ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn genau einsetzt in dieses System. Also hat auch mal Sechser gespielt, das ist klar. Blacher war dann vielleicht auch etwas offensiver mal, aber eigentlich klare Defensivaufgabe für David Blacher. Und Kolper, ja, irgendwie so dazwischen, würde ich sagen. Jetzt kein Zehner, den zentralen Part hat tatsächlich Kleinsorge so ein bisschen übernommen. Ja, beim Aue-Spiel hat man es auch ab und zu mal gesehen, aber auch selten, fand ich. Und ja, hat sich nicht empfohlen für eine weitere. Also Kleinsorge, okay, Spiel gemacht. Aber nicht im Zentrum. Also ich würde sagen,
nicht das muss man einen Startelf-Einsatz zu gewinnen, nee, zu rechtfertigen.
Genau. Wie in der Vorbesprechung sozusagen haben wir auch die ganze Zeit schon gesagt, man versucht immer ein System zu finden, in dem man Luka Tankulic ersetzt. Das wird immer wieder klar, wenn man immer wieder Neues probiert. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, heute, also beim Spiel gegen Bayreuth kann man auch sagen, es war auch nicht erfolgreich, wenn man das Spiel 1-2 verliert und kein Tor macht. Aber gut, der Mann ist einfach nicht zu ersetzen, aber trotzdem, seine Position kann man ja doch ersetzen. Also die Zehner-Position, dass wir da jetzt komplett ohne gespielt haben, fand ich schon komisch, weil man ja auch ja mit Pepic und Pio die beiden auf der Bank hatte. Ja, naja, kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, Spielaufbau mit Dreierkette, das ist ganz, ganz normal, das machen wir ja immer, das ist der Standardaufbau. Ab und zu bauen wir auch mit Zweierkette auf, sozusagen, nur mit Innenverteidiger. Aber das diesmal nicht. Ja, und dafür halt Dombrovka wieder auf der Linksverteidigerposition, Hemlein auch auf der Rechtsverteidigerposition, waren aber extrem offensiv.
Ich wollte gerade sagen, also die sind ja ordentlich nach vorne gegangen. Ja. Also das als Defensive zu bezeichnen, ist schon fast sträflich, würde ich sagen. Ja,
ich sag mal,
offiziell ist es die Position.
Genau. Man sieht das ja eigentlich dann meistens immer, wenn der Gegner Abschluss hat, dann gehen meistens immer so die Leute auf die Position oder beim Anstoß sozusagen. Dann ist das auch immer gut zu sehen, wo wer sich eigentlich einordnet, und während des Spiels verläuft sich das natürlich, ne? Ist ja klar. Aber die beiden wirklich extrem offensiv. Fand ich schon komisch, weil Hemlein kann das natürlich, aber Bäumert kann das genauso gut, aber es schien wohl, ja, Trainingsgründe zu haben. Also er war nicht verletzt. Man hat vielleicht mal was Neues probiert, hat Hemlein vielleicht gut trainiert, und dann hat man ja Balle einfach mal rausgenommen, ihm auch ein bisschen Pause zu gönnen. Ich meine, er ist ja derjenige, der, ich glaube, letzte Saison fast alle Spiele gemacht hat, wenn ihn Corona oder eine gelbe Karte nicht ausgebremst hat.
Na gut, genau, vielleicht ist das ja aber auch so eine, also so doof das klingt, eine Schiri-Entscheidung gewesen. Also wenn du im Zweifelsfall weißt, wer als Schiri angesetzt ist und denkst dann, vielleicht kommt ein Hemlein halt mit seinem Gefaule oder gefault werden, da besser durch, sage ich jetzt mal.
Okay.
Könnte durchaus vielleicht auch so ein Ansporn sein, zu sagen, die beiden sind einigermaßen gleichwertig, gleich stark. Und da können wir jetzt halt so einen brauchen, der halt so ein bisschen Theatralik in das Spiel bringt.
Interessant, als du angefangen hast, damit zu sprechen, habe ich gesagt, stimmt, Weimert hat schon 4 gelbe Karten. Könnte so vielleicht auch ein Grund sein, dass man
dann sagt, ja, okay, so rum auch, ja.
Vielleicht ist das einer, der etwas mehr zugreift. Ja, ich fand auch, mit der Schiri-Leistung war ich auch nicht hundertprozentig zufrieden. Also er hat keine krassen Fehlentscheidungen gemacht.
Ja.
Ja, im Stadion bin ich immer unzufrieden mit dem Schiri, ja, das ist richtig. Ja. Aber ich meinte jetzt auch so im Nachhinein betrachtet, fand ich, wir reden ja eigentlich relativ selten über den Schiri, wenn außer es ist natürlich halt klare Fehlentscheidung. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir wegen ihm verloren haben. Mir ist halt nur eben sagen, was mir aufgefallen ist. Also im Schiri lag es nicht, dass wir verloren haben. Das hatte ganz andere Gründe. Aber ich fand halt, dass er halt so viele 50-50-Entscheidungen gegen uns gepfiffen hat und die gleichen Situationen dann aber für Bayreuth. Also wir kriegen dann in der gegnerischen Hälfte den einen Freistoß nicht. Die gleiche Situation, Bayreuth kriegt ihn dann. Das fand ich halt ein bisschen, naja, unglücklich, sagen wir es so. Ja, was auch ein bisschen unglücklich war, der Spielaufbau. Also mir ist auch aufgefallen, dass, ich weiß es nicht, das könnte daran liegen, obwohl eigentlich widerspricht das ein bisschen, aber Bayreuth stand ja sehr tief. Ich habe in der Nachbesprechung, im Vorpodcast, ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich das nennen soll, diese Rubrik, ja gesagt, dass Bayreuth sehr, sehr schlecht gespielt hat. Das Vorgeplänkel, genau. Dass Bayreuth sehr, sehr schlecht gespielt hat. Falls einige Bayreuther zuhören, das meine ich jetzt nicht böse, wenn man das fast schon nicht schönreden kann. Aber ich würde sagen, Bayreuth spielt halt in ihrer ersten Drittligasaison so ein bisschen wie wir in unseren Drittligasaison. Also hinten tief stehen, wenig fürs Spiel tun, mehr auf Konter setzen und ja, schnelle Umschaltmomente und so. Das ist ja das, was ein Aufsteiger halt macht. Also das ist schon angemessen, wie ihr gespielt habt oder wie Bayreuth gespielt hat. Ich will jetzt nicht die Bayreuth-Fans so
ansprechen. Es ist halt nur kein qualitativ hochwertiger Drittliga-Fußball.
Genau, für den Neutralen nicht. Und ja, Meppen, also auch im Stadion für Meppen-Fans war es jetzt auch nicht so attraktiv anzuschauen, aber das lag auch an der eigenen Mannschaft.
Ja, richtig, wollte ich sagen, denn also du hast ja am Anfang halt auch die Möglichkeit gehabt, das ist ja auch so ein bisschen was, wo dann mit reinspielt, dass Gehlen und Dorfenborowka sehr offensiv waren.
Ja.
Am Anfang wurde wieder losgelegt, wie die Feuerwehr halt auch. Das sehen wir halt auch daran, dass es in 8 Minuten ja gleich schon so einen richtigen, eigentlich einen richtigen 100%er gab,
ja,
der schon unsere Führung hätte bedeuten müssen. Und das ist natürlich was, wo Bayreuth dann absolut nicht mitziehen kann und unser Spiel dann halt dann nochmal begünstigt. Vielleicht ist das auch so, dass man gesagt hat, wir setzen die beiden nach außen, geben diesen offensiven Drang, weil wir halt gerade gegen eine Mannschaft, die halt erste Drittligasaison spielt und zwar so defensiv, wie sie dann sind oder so zurückgezogen, kontrafußballmäßig, dass wir alle Chancen nutzen, die wir nach vorne werfen können und das hat man meiner Meinung nach auch gut umsetzen können am Anfang, auch wenn nichts Zählbares dabei rumgekommen ist. Und damit meine ich jetzt in dem Augenblick nicht die Punkte, sondern erstmal die Tore.
Ja, die Tore, genau. Das ist wieder das Ding, was gefehlt hat. Also, was ich vorhin auch noch sagen wollte mit dem Zentrumsaufbau. Wir haben das Zentrum sehr vernachlässigt. Körber war der Einzige, der es noch so halbwegs probiert hat. Blacher hat sehr, sehr viel mit langen Bällen gespielt, auch mit sehr guten langen Bällen, so ist es nicht. Aber meistens haben wir aufgebaut über den ballfernen Außenspieler, also dass man so Diagonalbälle gespielt hat. Auf Hemlein, mal auf Blacher, je nachdem, wo wer gerade gut besser oder besser stand. Und auch sehr, sehr viele, oder am Anfang gerade, sehr, sehr viele gute lange Bälle auch halt in die Spitze. Das war halt jetzt diese eine 8 Minute, dieses Ding. Witzigerweise, gute Drangphase von Meppen natürlich, aber es ging direkt mit 2 Ecken für Bayreuth los. Also es war irgendwie, es ging direkt los, du hattest schon 3 Minuten rum oder so und dann hattest schon 2-0 Ecken gegen dich. Und das dachte
ich weiß es noch, ich glaube, 11. Minute war unsere 2. Ecke und du sagst, es steht schon 2-2 Ecken, das kann doch nicht.
Genau, das war jetzt so ein Ding. Wir haben gut angefangen, aber Bayreuth hat am Anfang irgendwie 2 Ecken gekriegt, aber wir haben die eigentlich relativ schnell schon wieder runtergedrückt, dass die halt nicht in unsere Gefahrenzone kommt. Ich fand auch, wir haben gerade in der ersten Halbzeit eigentlich sehr, sehr defensiv stabil gestanden, was ja auch das Ding ist, was dann in der zweiten Halbzeit am Anfang komplett flöten gegangen ist, aber eigentlich war ich mit der Defensive doch sehr zufrieden. Gerade halt, wie man das alles gut verteidigt hat. Man hat sehr, sehr wenig Torschüsse zugelassen und die man zugelassen hat, die auch aufs Tor gingen, die waren eigentlich einfach aufzufangen für Haßmann. Das ist natürlich immer die Frage, wenn du einen Torschuss durchlässt, kann er natürlich auch dann irgendwie in den Winkel gehen, wenn man jetzt an Aue nochmal denkt. Aber irgendwie fand ich das defensiv halt einen Schritt nach vorne in der ersten Halbzeit. Aber gerade die zweite Halbzeit, muss man auch widersprechen, dass man spielerisch einen Schritt zurück gemacht hat, wie wir auch schon sagten. Aber ja, wenn die erste Chance in 8 Minuten reingeht, kann das halt
über ein ganz anderes Spiel.
Genau, dann kann das halt so einen Verlauf nehmen, wie Zwickau, würde ich jetzt fast sagen. Mannheim würde ich jetzt nicht unbedingt reinnehmen, weil ich glaube, Zwickau ist eher vergleichbar mit Bayreuth, dass du dann halt einfach so ein bisschen ins Spielen kommst und dann halt Lust am Spielen findest oder Leichtigkeit im Spiel finde, sagen wir es lieber so, weil Lust kann man den und auch Kampfeswillen und Einsatz, das will ich den Jungs nicht absprechen. Nach dem Spiel war die Stimmung bei den Fans und auch, was ich so mitgekriegt habe, doch schon sehr, sehr negativ. Das ist verständlich, wenn man gegen den Tabellenletzten und der auch noch Aufsteiger ist, verliert. Gerade auch, wenn man sich die zweite Halbzeit isoliert anguckt, kann ich da halt schon den Frust nachvollziehen. Trainer-Rausrufe gab es ja auch. Allerdings, ist das dann der vierte Trainer, der schon wieder nicht funktioniert? Wir haben irgendwie ich habe irgendwie so ein Gefühl, in Meppen ist das so ein Jürgen-Klopp-Syndrom wie bei Dortmund, dass jeder Trainer halt immer an dem einen guten Trainer gemessen wird, in Dortmund Jürgen Klopp und bei uns dann halt Christian Neidhardt, der dann halt mal was gerissen hat. Aber es kann halt nicht immer so sein. Man muss ja auch überlegen, mit Christian Neidhardt hatten wir auch eine ziemlich schwache Saison in der zweiten Saison und der hat sich da rausgekämpft und da sollte man eigentlich dem Trainer dann jetzt auch zustehen, sag ich mal. Und Christian, also Neidhardt-Rausrufe gab es ja in Meppen auch schon, das ist ja auch nicht unbekannt. Von daher würde ich einfach mal, auch was dem Sinne angeht, ich bin da noch relativ ruhig. Ich sehe zwar ein, dass wir definitiv mehr jetzt für den Abstiegskampf annehmen müssen und auch jetzt dringend Punkte holen müssen, vor allen Dingen, weil spielerisch ist es nicht so schlecht. Wir haben jetzt eine Ergebniskrise, aber noch keine spielerische Krise, würde ich sagen. So ein bisschen wie bei Bayern, die ja auch eigentlich guten Fußball spielen, aber halt nur jetzt in der Liga nicht gewinnen. Und das sehe ich bei uns ehrlich gesagt so ein bisschen auch.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass das ein anderer Trainer löst, das Problem.
Das ist auch wieder so ein Ding.
Ich glaube schon, dass halt isoliert von den Ergebnissen, die wir jetzt im Augenblick zu verbuchen haben in den letzten 8 Spielen, auf dem Tableau betrachtet Stefan Kremer so mit das Beste ist, was wir an Trainermaterial nach Meppen bekommen können.
Ja, ja, ja.
Und auch einfach absolut passend für die Mannschaft ist. Die Frage ist tatsächlich, und daher auch rührt auch meine Einleitung, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Woran liegt es? Woran hat es gelegen? Ne? Da ist es wieder. Ich frage mich wirklich, wo das Problem in der Mannschaft liegt. Wo liegt das Häufchen auf dem Platz?
Weißt du, ist das Häufchen, Ted?
Genau, ja. Wo ist das Häufchen, Ted? Da spielt gerade gut rein. Ich habe den Faden verloren. Machen wir einfach weiter.
Wir machen einfach weiter, weil ich glaube, wenn ich jetzt weitermache, kommt es vielleicht auch schon wieder, weil Marvin Poirier fand ich schon...
Ach so, das spielt gerade gut rein. Siehst du, da kommt, was du eben gesagt hast, nämlich, dass die Leichtigkeit im Spiel fehlt.
Ja.
Und das kannst du dir halt tatsächlich selbst nur arbeiten, indem du halt einfach dieses Netz einmal triffst.
So.
Von innen. Ja, und dann hast du halt plötzlich auch dieses Gefühl, ah, hier, es geht wieder was.
Ja,
und dann
genau.
Kommt das halt auch locker zurück. Dieser Knotenlöser, den wir uns immer halt letzte Saison für Morgan Fassbender zum Beispiel gewünscht haben, der dann halt tatsächlich auch funktioniert hat für eine Weile. Leider immer eine zu kurze Weile, aber es war schon zu erkennen und auch an den Möglichkeiten, die er da genutzt hat, zu sehen, dass er halt dann dadurch mehr Selbstvertrauen, mehr Mut geschöpft hat, um halt auch mal ein paar Dinge zu machen. Und das ist das, was der kompletten Mannschaft jetzt gerade fehlt und nicht einem Einzelspieler.
Ja.
Ich glaube nicht, dass, also, da würde ich nämlich Marvin Poirier als einziges mal rausnehmen, dass er so derjenige ist, der diesen Knotenlöser braucht. Da ist es halt einfach irgendwie pures Pech, dass er die Dinger nicht genetzt hat. Ich glaube, der hat halt so viel eiskaltes Kalkül mit seiner Erfahrung, dass er diesen Knotenlöser nicht mehr nötig hat. Das braucht halt insgesamt die Mannschaft gerade.
Ja, auf jeden Fall. Ja, in diesem Fall kam, glaube ich, so ein bisschen Pech noch dazu. Oder gegen Aue war Pech, glaube ich, ein größeres Problem, wo er es dann an die Latte geknallt hat, das erste Ding, oder einen Rasen gehauen hat. Sowas ist halt dann auch, da kannst du so eiskalt sein, wenn du so ein bisschen die Scheiße am Schuh hast sozusagen, dann passiert sowas. Ja, am Samstag war das halt eher so ein bisschen auch Problem, warum er die Teile nicht wegmacht. Da ist vielleicht auch diese, er ist halt ein klassischer Killer eigentlich vor dem Tor, aber ab und zu geht's dann halt auch nicht. Ja, das war in der 8. Minute, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ja, von Blacher, der lange Ball, sehr, sehr gut. Also Blacher war so ein bisschen auf dem Platz okay. Aber was er nach dem Spiel für ein Interview nochmal gegeben hat, da muss ich zum Teil sagen, kommen wir später noch zu, aber da war ich ein bisschen unzufrieden mit seiner Rolle als Kapitän sozusagen. Ja, aber im Spiel eigentlich viel richtig gemacht sozusagen. Ja, diese langen Bälle waren echt gut. Da hat man Bayreuth ein bisschen überrumpeln können, aber hat leider nicht nutzen können. Ja, Poirier konnte da nicht so richtig aufs Tor schießen. Hat den Ball, glaube ich, auch so ein bisschen in Rücklage bekommen und konnte sich dann halt nicht wirklich gefährlich dann zum Tor drehen. Ja, 2 Minuten später, das war halt diese kurze Drangphase, wo wieder Poirier, die diesmal den Konter stark einleitet auch, also nach Ecke Bayreuth. Hemlein spielt auf Kraulich, das war auch, wo man im Stadion auch überlegt hat, okay, was macht denn Kraulich?
Was macht der Mann da vorne?
Ja. Das macht der Mann, das ist ja völlig verrückt. Aber ja, ich meine, wenn du konterst, ich meine, das ist ja auch was beim Meppen eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, wenn einer sich vorne einschaltet aus dem defensiven Konstrukt, dann ist meistens immer einer da zum Absichern. Außer du verlierst dann halt den Ball in der Vorwärtsbewegung. Das ist ja auch das Ding, wie fast das 2-0 gefallen ist. Dann kann man nicht immer alles absichern.
An der Situation hast du gut gesehen, dass Kraulich viel mit Pulli trainiert.
Ja, genau. Offensiv sich gut eingeschaltet. Hat auch gut abgelegt wieder auf Poirier in der Mitte. Aber da habe ich mir schon gedacht, der Torwart steht sehr weit vorne. Und da hat Poirier gedacht, er steht so weit vorne, da kann ich jetzt eigentlich gut lupfen, abziehen. Und da hat er kurz drüber nachgedacht. Wenn er im Tor gestanden ist, hätte er sich den Ball vielleicht noch einmal zurechtgelegt und dann gefährlich aufs Tor gezogen. Aber da hat er einmal zu lange überlegt, da hat gedacht, der Torwart steht so weit vorne, kann ich doch eigentlich sofort. Und dann hat er leider drüber geschossen. Da hat man zu viel nachgedacht in der Situation. Das war bitter. Ja, aber dann muss man auch sagen, wir haben weiter gute Dominanz ausgeübt. Das war das, was wir auch im Vorgeplänkel halt so ein bisschen kritisiert haben, was in der zweiten Halbzeit gefehlt hat. Also von Bayreuth kam gar nichts mehr. Wir haben sehr viel Druck auf den 16er ausgeübt. Auch gute Pässe gespielt, so ich sag mal in die vorletzte Reihe oder in die letzte, also gute Pässe sozusagen, die aber schlecht in die Box gekommen sind. Ich weiß nicht, wie ich es genauso greifen kann. Also es ging halt so, du hast echt sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, du standst halt wirklich am 16er, manchmal auch an der Grundlinie, aber dann der Pass rein, die Flanke rein, das war leider nicht so gut. Und das war halt, das zieht sich halt wirklich, wirklich durchs Spiel durch. Auch in der Phase hat man so langsam gemerkt, da jetzt das Erfolgserlebnis nicht gekommen ist, obwohl wir halt so viel Druck aufgebaut haben, Stefan Kremer hat es im Interview hinterher gesagt, Pudding in die Beine, hat man so ein bisschen auch gemerkt. Also es fehlt, es kam dann häufiger zu Fehlpässen, so ein bisschen Unsauberkeiten bei der Ballannahme zum Beispiel. Das hat dann alles dazu geführt, dann hast du auch halt nur Bayreuth, und das meine ich jetzt nicht böse, aber du hast dann auch nur Bayreuth gegen dich, wo dann auch die Erwartungshaltung ist, ja, das kann doch nicht sein, dass wir gegen die jetzt so schlecht aussehen. Ne, dass du da dann eigentlich von die Erwartung halt von außen bekommst dann auch, ey, was ist denn hier? Also es muss doch jetzt schon mindestens 3-0 stehen, was die Chancen angeht.
Ja, und ich glaube, das ist halt das Problem. Also wenn du nach einer halben Stunde im Spiel immer noch keinen Führungstreffer erzielt hast gegen eine vermeintlich extrem schwache Mannschaft,
ja,
dann verlierst du halt noch mehr an Selbstvertrauen.
Genau.
Dir fehlt ja offensichtlich das Lösungsmittel für diese Situation. Und dann fängst du an zu zweifeln, nachzudenken, bist irritiert, weiß nicht, was du machen sollst. Und dann kommt es nämlich auch zu dem, was ja halt hier auch passiert ist, nämlich dass Bayreuth halt so ein bisschen, bisschen Rückenwind
bekommen,
ein bisschen nach vorne gekommen ist und da halt auch eine erste Chance entwickeln konnte. Ne?
Das ist dann auch so ein bisschen diese toxische Mischung, die, glaube ich, Kremer nicht meinte, aber er meinte, glaube ich, eher negatives, also du kriegst kein Erfolgserlebnis, dann spielst du auch immer schwächer. Aber ich meinte ja so toxische Mischung zwischen Platz und Rängen, weißt du, dass du dann halt, also auch, und dann den Gegner. Also du merkst, es klappt nicht, obwohl ich alles probiere von den Rängen. Die Ränge werden unruhig, das kann man auch nachvollziehen. Ist nicht so, dass ich das jetzt, dass ich da halt sage, das darf aber gar nicht. Aber ich kann das nachvollziehen. Auch bei mir stellt sich halt so ein bisschen, ach Mann, ey, warum geht der jetzt nicht rein? Oder warum ist jetzt ein Fehlpass und so? Dann ärgert man sich und das überträgt sich vielleicht auch so ein bisschen auf den Platz. Und dann merkt der Gegner, oh, vielleicht geht hier ja was. Und das ist halt auch so eine schlechte Mischung sozusagen, die dann dafür mehr, die dann so eine Teufelsspirale, die dann halt, ja, die man irgendwie durchbrechen muss. Und das geht halt nur mit Toren. Und deswegen muss man darauf jetzt einfach hoffen sozusagen. Ist ein bisschen unbefriedigend, aber ist halt, wie es ist. Ja, aber das meinte ich vorhin. Bayreuth wird ein bisschen besser, aber unsere Abwehr kann das alles sehr gut wegklären. Da hat man auch gut gemerkt, Fedel ist wieder da, wird mehr und mehr der Abwehrchef, würde ich jetzt fast sagen. Ist halt immer eine Szene, die mir aufgefallen ist, wo er dann mit dem Kopf geklärt hat, sozusagen, also auch zur richtigen Stelle gestanden. Also mit dem Kopf geklärt meine ich nicht im Kopfballduell, sondern er wurde abgeballert an die Schläfe, musste dann auch, oder ich weiß, oder nicht Stirn, ich weiß nicht genau, muss dann auch eben kurz geguckt werden, ob alles okay ist. Aber ja, das ist halt so, Fedel macht wirklich eine sehr, sehr gute, spielt eine sehr, sehr gute Rolle, muss ich sagen. Das hätte ich vor der Saison mir schon gewünscht, sozusagen, dass es so wird, aber er erfüllt es auch, was ich mir so gewünscht habe. Deswegen. Ja, und bei Meppen kommen dann halt auch wieder, ja, die langen Bälle kommen dann aber oft, kommen dann oft durch sozusagen, aber sind dann meistens auch zu lang. Das heißt, wieder so ein Ding in der Entstehung sehr gut, aber dann irgendwie doch ein Müh zu weit, dass du dann halt da nichts draus machen kannst. Also es wird halt ein bisschen mehr, diese Unsauberkeiten kommen dann immer mehr ins Spiel rein. Und dann hast du aber wieder, doch wieder eine gute Chance. Wieder ein langer Ball. Jetzt hat es funktioniert. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Kombination mit Abifade und Fassbender. Fassbender mit der Hacke auf Pourier, der dann aus der Drehung das Ding nicht richtig verwerten kann. Das ist auch wieder so ein Ding, das hätte so gut gepasst. Weißt du, du wirst jetzt gerade ein bisschen, oder du hast dich gerade so ein bisschen in so ein Tief reingearbeitet.
Ja, fängst an zu wackeln.
Ja, und dann kommt das positive Ding. Das ist
eine Chance. Und da das Tor, das wäre halt wirklich auch ein Gamechanger gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Direkt danach hatte Kolper noch eine Chance, die bald übers Tor ging. Und dann war Halbzeit. Ja, also ich hab mir gedacht, Meppen hat stark angefangen, wurde immer schwächer im Spiel. Das liest sich oder hört sich, glaube ich, jetzt auch so raus, wie wir das erzählen. Und jeder im Stadion und am Fernseher wird das wahrscheinlich auch so ähnlich gesehen haben. Aber wenn du dann sozusagen in der, ja, kurz vor der Halbzeit dann so eine Chance nutzt, das könnte ein psychologisch sehr wichtiger Zeitpunkt gewesen sein für ein Tor. Auch für dein eigenes, also für das eigene Selbstbewusstsein sozusagen. Ja, und was dann halt sehr, sehr negativ für Selbstbewusstsein war, ja, war halt direkt das Gegentor.
Das kann in auch der wirklich ersten nicht wahr Minute sein. Also man war quasi noch gar nicht auf dem Platz, die Mannschaft war definitiv noch nicht da.
Das war sie nicht, geistig nicht, nein.
Und ich glaube, das war halt auch das, was der Bayreuther Trainer denen gesagt hat. Wenn ihr was reisen wollt, dann jetzt sofort direkt. Und los geht's. Und genau, das haben die halt umgesetzt. Und dann steht das 1-0 für die Bayreuth nach 50 Sekunden.
Irgendwie so, genau.
Alter Falter. Also da war aber auch wirklich jedes Verständnis komplett weg im Stadion. Ja. Auch bei jedem Fan auf den Rang. Leider jetzt verständlicherweise auch. Da hat halt jeder in der Mannschaft einfach nur gepennt.
Muss man sagen, ja, komplett richtig. Alles, was wir, also, oder was ich vorhin gesagt habe, wie gut die in der Defensive standen, wie stabil das alles jetzt war in der ersten Halbzeit, fehlt in diesem Moment komplett. Und das ist halt wieder was, das hast du gegen Aue ganz genauso gehabt. Da hast du in der 49. Minute das Gegentor, das 3-0 dann gefressen, was dem Spiel den Stecker gezogen hat. Ja, mehr oder weniger. Also wir haben danach ja noch guten Fußball gespielt und hätten das Tor nicht machen müssen. Also eigentlich falsch, was ich gesagt habe, aber diesmal hat es den Stecker so ein bisschen gezogen. Weil da fehlte es so irgendwie an der kompletten Ordnung. Alles, was du sagtest, man war geistig nicht, also man war noch gar nicht auf dem Platz. Und erstmal Neuenberger hat ja das 1-0 gemacht. Und vorher, die Vorbereitung habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber davor hatte der Passgeber dann sehr, sehr viel Platz und keiner ist ihn so richtig angegangen und der hat dann sofort den Schnittstellenpass gespielt, hat genau gesehen, die Abstände zwischen den Innenverteidigern sind zu weit auseinander und er ist dann da reingesprintet und hat dann, ja, perfekt das Ding ins lange Eck geschoben. Hasi konnte auch überhaupt nichts machen in dem Sinne und da hat man ja, in der ersten Halbzeit habe ich schon immer wieder gedacht, wenn wir hier ein Gegentor kriegen, dann könnte es gegen Bayreuth doch wirklich wohl schwer werden, weil dann werden die sich noch mehr hinten reinstellen und noch mehr die Wege zumachen und auf Konter lauern.
Und du solltest nicht enttäuscht werden.
Ich sollte enttäuscht werden, weil ich recht hatte. Zum ersten Mal bin ich enttäuscht, wenn ich recht habe. Ja. Das war dann auch. Ich hatte eigentlich noch so in Erinnerung, okay, das Spiel, also danach ging eigentlich fast gar nichts mehr bis zur 90. Minute, ist nicht ganz richtig. Direkt eigentlich im Anschluss hatte Meppen noch, war noch um eine Antwort bemüht.
Fast eine Doppelchance, kann man es fast so
nennen. Ja, ne? Könnte man gut sagen, ja. Abifade und Fassbender, genau. Fassbender kriegt mir auch in letzter Zeit ein bisschen zu viel Kritik ab, ehrlich gesagt. Allerdings würde ich ihn, glaube ich, auch rausnehmen, wenn ich aufstelle. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen drauf kommen, wie wir umstellen würden, wenn du da noch was zu sagen möchtest, weil ich habe da eine kleinere Meinung zu, wie man aufstellen sollte, wenn man halt erfolgreich oder wenn wir halt weiter, oder wenn wir erfolgreich spielen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist. Oder halt einfach das ist, was logisch ist und man, naja, gut, aber kommen wir dann zu. Ja, Abifade, Schuss vor der Linie geblockt. Das war dieses Ding auch. Fourier legt sich den Ball etwas zu weit vor. Steht dann, der lockt den Torwart dadurch raus. Eigentlich gut. Der rutscht auch noch kurz weg. Er legt auch gut zurück auf Abifade. Der legt sich den Ball noch einmal quer quasi. Schießt dann aufs Tor. Der Torwart kommt auch nicht mehr hin. Und dann wird er kurz vor der Linie halt abgeblockt von einem Verteidiger. Wäre natürlich dann die perfekte Antwort gewesen. Ja, auch Fassbender unglücklich. Aus guter Position hat er ja über den Ball getreten quasi. Auch wenn er den trifft, dann ist das Ding auch drin. Ja, sehr unglücklicher Auftritt, aber hat halt eigentlich auch war an vielen Situationen beteiligt so. Also ich glaube halt trotzdem immer noch einer, der ja, mit mehreren Offensivaktionen in der Offensive. Ne? Ja. Also deswegen, man hört ja im Stadion auch immer dann viel Kritik gegen ihn, aber eigentlich kann er sich das heute, ja gut, wenn du das Tor nicht machst, dann kann man aber auch, wenn man möchte, unbedingt auf Marvin Poirier draufhacken oder von mir aus auch auf Samuel Abifade. Der
hat deutlichere Tore nicht gemacht, ja.
Ja, und ein Fassbender, ich kritisiere ihn auch, wenn er so einen lustlosen Auftritt macht, das hat man auch schon die Saison häufig gesehen.
Genau, das Problem ist, dass du mit Fassbender halt schon länger Erfahrung hast und der halt das Tor häufig nicht gemacht hat und das ist, glaube ich, das, was die
Fans... Er sammelt sich vielleicht so ein bisschen an, ja.
Genau.
Ja, das stimmt schon.
So ein Poirier, der hat halt schon mehrfach getroffen und wenn er jetzt halt nicht trifft, dann bist du halt nicht sofort sauer.
Nee, genau. Und von Poirier, der kämpft ja auch volle Pulle eigentlich jedes Spiel und so weiter. Bei Fassbender hat man meistens immer dann so ein bisschen den Eindruck, dass er dann ein bisschen schluffig hinterherläuft und ja, nicht alles gibt und so. Und das wird im Web ja immer sehr, sehr, zu Recht aber auch, ne? Wenn sowas nicht ist, dann hast du eigentlich auch im Fußballfeld nichts versuchen. Da ist es aber scheißegal, wer es ist.
Ritchie durfte das.
Ritchie durfte. Er hat auch getroffen ab und zu. Also. Ja. Aber gut, Ritchie hat dafür aber auch Schelte gekriegt. Von Fans und von uns und von allen.
Von mir klingt so hart.
Ich hab ihn geliebt. Dir. Du hast ihn geliebt. Ja, ist ja auch in deinem. Hast du ein Selfie mit ihm noch gekriegt? Nee, natürlich nicht. Hast du ihn nicht am Flughafen abgefangen?
Nee, am Flughafen. Ja, nee, leider nicht.
Ja. Ärgerlich.
Die Markov-Kasse, das war meine Chance. Die haben ja Probleme mit der Zahlung.
Unbezahlte Werbung.
Ja. Schon wieder unbezahlte Werbung. Markov, der große Lebensmitteldiscounter. Die PayPal-Adresse steht auf Facebook.
Ja.
Ich glaube, die haben auch einen SVM-Fanshop.
Markov. Haben die den noch?
Ja, haben die. Ja.
Ich dachte, den gibt's nicht mehr.
Doch, also eine kleine Abteilung.
Ich dachte aber, den hätte man dicht gemacht, seitdem es jetzt 11 Teamspots ist. Und
nee, die haben auf jeden Fall dann noch Artikel rumliegen.
Okay, na gut. Dann hinter und... Obwohl, nee.
Aber und Fanshop, die haben auch die Stadionbratwurst im Angebot von Kinius.
Man sagt ja immer, den Fanshop leer kaufen, um den eigenen Verein zu unterstützen, aber da unterstützt man, glaube ich, den Verein nur zu 5% oder so und der Rest geht dann in die Taschen von Lemon Team Sports. Von daher nicht machen.
Hast du es übrigens gesehen? Kurzes Off-Topic. Mike Münkel, beste Stadionbratwurst.
Ja, wusste ich doch. Das hatte letztes Jahr schon.
Grüße Mike.
Grüße Mike, grüße Camilla an die beiden.
Ich habe übrigens eine Flasche Traditionskorn. Also Lukas hat ja letztens erwähnt, dass ich Geburtstag hatte. Ich habe eine Flasche Traditionskorn geschenkt gekriegt, damit wir die schön mitnehmen können an Weihnachten.
Ne?
Also,
sehr gut.
Mike weiß Bescheid. Ne?
Ja.
Wir brauchen noch die Adresse.
Liebe Grüße. Ja, aber man hat in der Situation auch gemerkt, jetzt fällt es ein bisschen ab. Wir haben sehr viele Fehlpässe, was in der ersten Halbzeit schon ein bisschen angedeutet hat, wird deutlich schlimmer, auch sehr unmut von außen. Und Meppen hat dann auch gewechselt und versucht, da ein bisschen entgegenzusetzen. In der 58. Minute kam Feigenspahn und Manske rein für Kleinsorge und Fassbender. Ja, Kleinsorge bemüht, würde ich sagen.
Ja, weißt du, das ist
aber
das,
auch nicht so.
Jetzt kommen wir halt in das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit diskutiert haben. Du hast ja auch gesagt, du hättest Fassbender rausgenommen.
Ja.
Für mich ein unverständlicher Wechsel gewesen, weil er für mich halt tatsächlich auch, genau wie du gesagt hast, an vielen Aktionen irgendwie beteiligt war. Auch wenn er jetzt nicht den zwingenden Abschluss erreicht hat.
Ja.
Aber ich hatte schon so das Gefühl, der brennt noch ein bisschen, da geht noch was. Also da war noch nicht alles raus. Anderes Gefühl war bei Marius halt, ne?
Ja.
Tatsächlich. Also den Wechsel, den habe ich komplett verstanden.
Ja. Gut, ich habe mich dann gewundert, dass das Feigenspahn, das Feigenspahn reinkommen ist, ja bei den letzten Wochen ja eigentlich mehr außen vor. Ich hätte wirklich mit Beimert gerechnet, muss ich sagen, dass man dann halt Hämlein wirklich etwas weiter nach vorne schiebt. Aber Feigenspahn auch ein etwas besserer Auftritt als so die letzten Wochen, würde ich sagen. Wenn er denn mal gespielt hat, hat man ihm eher angemerkt, er war kommunikativ, hat zumindest einige gute Flanken geschlagen, torgefährlich war er dann nicht, aber ja, trotzdem hat er sich zumindest für eine Einwechslung wieder empfohlen. Manske etwas weniger, würde ich sagen.
Der ist halt sehr blass geblieben beim ganzen
Spiel. Sehr blass, ja. Also zwei Szenen, genau.
Ja.
Das sagst du gerne.
Ein, zwei Aktionen, da ist er mir auch aufgefallen. Da war er gut dabei, sage ich jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen hat er dem Spiel nicht richtig geholfen.
Also nee.
Das wäre halt die Position gewesen, wo ich sage, da hätte Fassbender wahrscheinlich dem Spiel noch länger, noch gut getan.
Ich würde sagen, ich glaube, keine Einwechslung haben dem Spiel irgendwie richtig geholfen. Also so richtig Impulse gab es eigentlich nicht.
Nee, aber Feigenspahn gegen Kleinsorge hat im Prinzip, wenn du so willst, da nicht wehgetan, so so umrechne. Aber Manske gegen Fassbender hat es vielleicht so ein bisschen
möglich, ja,
geschwächt.
Ja. Ja, Feigenspahn, die erste Aktion, die er hatte, war auch eine gute Flanke auf Pouriers Kopf. Die ging, glaube ich, nicht aufs Tor, aber die Flanke war ganz schön. Von daher, man muss sich ja, wenn man keine Stammkraft ist, sozusagen, sich auch über solche Aktionen dann Vertrauen holen, messen lassen, genau, und dann auch empfehlen. Dann, und ich fand es, hat er okay gemacht. Also, ja. Ja, was wolltest du sagen?
Ich fand's okay, das klang schon wieder so wie Manske, aber egal.
Oh. Meinst du das schon vor dem Titel?
Nee, das, den haben wir schon.
Ja, okay, da hast du recht. Ihr wisst ihn auch schon, logischerweise.
Habe ich das im Vorgeplänkel gesagt?
Nee. Aber
ach so, also,
man hat ihn ja angeklickt, natürlich. Ja. Du musst doch vierdimensional denken,
Marty. Sorry. Sorry, Doc.
Eine Sache, die aber auch im zweiten Durchgang sich durch das Spiel gezogen haben, waren extrem viel Abseits. Also so viel Abseits, wie ich so die letzten Wochen gar nicht mehr gesehen habe.
Seit Ritchie nicht mehr.
Nee, die Saison auch schon. Ah. Aber ich sag mal, die letzten Wochen waren etwas weniger Abseits, weil meistens, ja, ich sag mal, gegen Aue zum Beispiel gab es auch ab und zu mal Abseits.
Mir jetzt halt so krass echt nicht aufgefallen.
Nee,
so
viel echt Abseits nicht. Oh, in mir aber schon. Ich glaube, das ist auch, warte mal, ich doch, Statistik habe ich doch irgendwie zur Hand. Ich habe das ja mal rausgesucht. Ich glaube, irgendwie 8-mal Abseits oder so. Dass ich irgendwie richtig im Kopf habe. Aber was halt auch war, waren diese extrem schlechten Standards. Das ist halt was immer wieder gleich ist. Das ist ich immer sagen, wieder
was ist
das
daran jetzt neu.
5-mal Abseits nur. Okay, das geht sogar noch. Theoretisch. Also zumindest sagen, auf der Seite, wo ich nachgucke.
War es jetzt nicht.
Okay, ja, dann habe ich das vielleicht überdramatisiert. Das will ich auch gar nicht sagen.
Ich bin beruhigt, dass ich das irgendwie richtig erkannt habe.
Ja, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich das dann überdramatisiert habe. Gut, aber die schlechten Standards, die habe ich, glaube ich, nicht überdramatisiert.
Da reden wir seit der Aufstiegsfolge drüber.
Seit Hasan Amin weg ist, das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast, Lotze dich zumindest gesagt, wenn ich da noch richtig dran erinnere. Oder wir haben es gesagt in dem Podcast davor, ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Aber
wir haben es gesagt,
auf jeden Fall. Wir haben es gesagt. Ich frage mich dann immer, wieso macht man dann nicht, wenn man immer wieder sieht, ich flank rein, er wird rausgeköpft, ich flank rein, er geht ins Aus oder so, oder ich flank rein und, weiß ich nicht, wird wieder abgeblockt oder was auch immer. Oder dann steht ein Konter draus, das ist ja noch schlimmer dann in dem Fall. Warum macht man da nicht kurze Ecken? Kurze oder auch beim Standard, wenn du dann denkst, okay, wenn ich nicht draufschießen kann, was ja meistens auch nicht funktioniert, dann lege ich ihn doch vielleicht, versuche ich dann irgendwie einen Mann so zu positionieren, weil alles konzentriert sich ja doch auf die Box. Warum ist da nicht einer mit einem guten Bums, zum Beispiel hier Ole Kolper, der hat ja auch gegen Mannheim ein gutes Tor gemacht, außerhalb des 16ers, warum setzt man ihn dann nicht oder stellt ihn dann nicht nebenan und versucht dann sofort draufzuziehen oder so. Ja. Vielleicht klappt das ja einfach mal. Was nicht klappt, sind solche Ecken und solche Freischüsse, wie wir sie geschlagen haben. Deswegen, also das ist mir immer wieder ein Rätsel, warum man immer wieder solche schlechten Standards immer wieder durchzieht. Wenn wir einfach keinen Standardschützen haben, das ist ja auch nicht wild. Wenn du keinen guten Standardschützen hast, dann ist das so. Das ist halt Fakt. Nicht jeder kann einen Max Schnatterer im Team haben. Der schießt ja sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Ecken und Freischüsse und so. Zum Leidwesen von Meppen auch letzte Saison. Mhm. Und ja, dann ist das halt so. Oder wenn du halt keinen hast, oder wenn der Gegner halt immer wieder besser im Rausköpfen ist und so. Das kann ja alles sein. Ich meine, wir verteidigen insgesamt ja auch ganz okay Ecken und Freischüsse jetzt, in diesem Spiel zumindest. Aber ja, gegen Aue war dann halt diese eine mega peinliche Ecke dabei. Aber insgesamt ist das ja auch schon besser geworden. Aber wenn du es auf eigene Seite nicht hinkriegst, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte man doch was anderes probieren. Einfach so eine gute Chance zu verschenken, finde ich doof irgendwie. Aber gut, das ist halt auch was wir auch in jedem Podcast sagen und wir werden es auch wieder erwähnen und es tut mir leid, wenn manche schon nerven und sagen, oh, jetzt regt er sich da wieder schon drüber auf. Aber nein. Aber auch was mir auch aufgefallen ist, als wir dann allzu zurückgelegen haben und je später es wurde, wir haben es dann nicht geschafft, irgendwie ja, gute Angriffe zu fahren. Diese Ideenlosigkeit und Unkreativität im Offensivspiel, die wurde halt mit Mal zu Mal mehr.
Das ist ja das, was ich quasi am Anfang schon gesagt habe, ja, dass du halt irgendwann das Mittel nicht mehr erkennst und
genau,
dann ist es halt vorbei, ne?
Ja, richtig. Und das ist dann auch bitter und dann könnten halt Standards vielleicht auch ein Faktor sein, ne? Ich meine, gut, wir kritisieren ihn ja immer, gerade erst vor ein paar Sekunden.
Vielleicht sollten wir anfangen zu sagen, wir spielen gute Standards. Vielleicht fangen wir dann an, welche zu trainieren.
Ja,
wenn wir sagen, wir spielen schlechte Standards, dann machen sie es nicht.
Aber ich meine, wenn du dann auch, was mir dann auch aufgefallen ist, wo ich mir denke, hatten wir einen guten Freistoß, eine gute Freistoßsituation, ob man sie gut verwendet oder nicht, ist ja egal. Aber wenn du halt einen Freistoß, wenn du es nicht schaffst, quasi eine Flanke in den Strafraum zu schlagen,
ja,
aus, weiß ich nicht,
25 Metern.
Genau, dann musst du doch irgendwie versuchen, da einen Freistoß zu ziehen. Gut, wir haben jetzt auch schon gesagt, dass der Schiri nicht ganz auf unserer Seite war. Ich glaube, irgendwo habe ich mir auch aufgeschrieben, erster Freistoß um die 20 Meter vom Tor war in der 81. Minute. Und ja,
dass der Schiri nicht so ganz auf unserer Seite war, das Gefühl hatte ich tatsächlich aber nur so für 20 Minuten in der zweiten Halbzeit so mit.
Okay.
Ansonsten habe ich den schon für relativ neutral empfunden. Um Gottes Willen, jetzt kriege ich richtig Ärger wahrscheinlich.
Ja, von mir? Oder von mir?
Vielleicht auch von Hörern.
Ach so, das kann sein. Ja, von mir auf jeden Fall nicht.
Danke. Das beruhigt.
Ich fand es auch witzig, es gab eine gelbe Karte auf der Meppner Bank. Erik Domaschke war es, der noch gelb gekriegt hat.
Ich hatte sonst nicht so viele Chancen.
Ja, das Witzige war, als ich das im Real Life geguckt habe, habe ich gedacht, Gottes Willen, hoffentlich hat Ballmann hier die gelbe Karte gekriegt.
Das wäre gewesen.
Genau, wie bitter wäre das denn? Bitter, du spielst schon nicht und kriegst trotzdem gelb. Ja, aber nee, es war Gott sei Dank nur Erik, wahrscheinlich auch seine erste und einzige diese Saison. Aber ja, mal gucken, vielleicht kriegt er ja noch seine Chance. Aber es wird schwieriger für ihn. Ja, auch Flanken, wie gesagt, nicht nur die Standards waren mies, Flanken waren mies in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Das war in der ersten Halbzeit auch noch irgendwie besser aus, aber ja, in der zweiten Halbzeit fehlte es sehr, sehr viel an solchen Situationen, die dann auch wirklich dann hätten verwertet werden können. Ja, der letzte Wechsel, wir haben nur dreimal gewechselt, weil fünf Wechsel und nur zwei Wechselkontingente aufgebraucht. Ja, Pio kam für Hämlein. Man hat Pio dann wahrscheinlich auf die 10 gestellt. So richtig aufgefallen ist es mir im Stadion, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht. Und beim Real Life hatte ich kurz überlegt, Pio ist auch nochmal irgendwo reingekommen, habe ich das irgendwie verpasst gehabt. Ja, hatte ich dann auch, musste nochmal kurz zurückspulen. Und habe dann gesehen, ja, dass Pio auch noch drin rein durfte, weil das wusste ich ja noch, dass er eingewechselt wurde, aber ich wusste halt nicht mehr wann. Und das heißt dann natürlich auch, ein Markus Ballmert und ein Minas Pepic waren 19 Minuten auf der Bank. Ja. Und das ist halt auch die absolute Frage, warum? Also klar, Trainingsleistungen entscheiden wahrscheinlich. Vielleicht haben
vielleicht sie nicht so gut sind trainiert. Sie auch beide so leicht angeschlagen.
Kann auch
natürlich sein. Das kann ja durchaus auch sein, dass man dann sagt, dann gönnen wir den halt gegen den Tabellenletzten. Das soll ja wohl ein leichtes Heimspiel werden. Gönnen wir mal ein bisschen Ruhe.
Aber du weißt doch spätestens ab der 46. Minute, dass es nicht mehr leicht wird. Also da hätte man ja auch reagieren können. Gerade ein Minas Pepic, der eigentlich der Motor im Mittelfeld ist, der Passmotor, der auch dafür, ja, wir haben das Zentrum ja eigentlich komplett vernachlässigt im ganzen Spiel über. Wir haben viel über lange Bälle, viel über Außen gearbeitet, was ja auch voll in Ordnung ist, wenn du das machst. Aber ich finde das Zentrum einfach komplett leer zu lassen, in Anführungsstrichen, schwierig. Also ein Ballmert ja auch Ballmerts Flanken haben gefehlt. Also Hämlein hat ja öfter mal Flanken aus dem Halbfeld geschlagen, waren auch okay, Aber Gefahr entstand da nicht raus. Aber die guten Flaggen von ganz hinten, die waren einfach nicht mehr da. Weil dafür ist ein Beimert einfach da. Und auch seine Einwürfe haben gefehlt. Dombrovka kann gut einwerfen. Aber auch von der anderen Seite brauchst du jemanden, der eigentlich auch mal weit wirft, wenn du schon versuchst, dann irgendwie da Gefahr auszustrahlen. Und das ist auch sowas, da würde ich Krämer definitiv für kritisieren, dass er mir in der Situation viel zu viel rumprobiert hat. Gut, wenn er jetzt sagt, es sind belastungssteuerische Gründe, weißt du, beide viel gespielt, Pepic ja auch keine Vorbereitung gehabt und so, alles in Ordnung, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass man denen dann komplett Pause gönnt. Trotzdem, weiß ich nicht, das System so umzustellen, dass man gegen die eigenen Stärken arbeitet, also gerade halt, wenn du ein ballbesitzorientiertes Spiel fahren möchtest, dann ist ein Minus Pepic eigentlich in der jetzigen Situation fast unentbehrlich, wenn es halt mit Blacher und Kolper nicht geht. Und du hast ja auch ohne Pio gespielt, auch völlig ohne Not. Pio hatte ja wirklich, da kann es ja wirklich keine belastungssteuerische Gründe sein. Der hat ja wirklich schon etwas länger nicht mehr gespielt. Weil ich finde halt, du brauchst im Mittelfeld einen klaren Zehner. Mhm. Oder halt von mir aus auch dieses Dreiergespann zwischen Pepic, Blacher und Kolper, wo das halt jeder mal übernimmt. Aber diese Aufgaben, die fehlten jetzt völlig, würde ich jetzt sagen. Also Kolper gefühlt wusste gar nichts mit sich, also wusste gar nicht, wie er agieren sollte. Wusste jetzt nicht, ob er jetzt mehr offensiv oder mehr defensiv agieren muss oder soll. Aber deswegen, das war halt so ein, auch wenn er mal ins Dribbling gegangen ist, war er sofort gegen zwei Mann da. Das war ja der Einzige, der ein bisschen mal was versucht hat. Aber ist ja auch logisch, weil wenn du im Mittelfeld halt keinen so klaren Zielspieler hast und auch keinen Zehner hast, dann hast du natürlich einen Gegenspieler mehr für dich, weil die beiden eigentlich zentralen, ich sage jetzt einfach mal, oder Kleinsorge, der eigentlich zentrale, der ist auch mehr auf die Außen gegangen, fand ich. Deswegen war das halt so komplett verschenkter Raum. Du hattest Unterzahl im Zentrum und das war halt auch eine Situation, wie du dann auch in der zweiten Halbzeit gar keine Dominanz aufbauen konntest. In der ersten Halbzeit ging es noch einigermaßen, weil da die langen Bälle halt relativ gefährlich waren. Aber dieser Spielaufbau oder dieses Spiel vorantreiben durchs Zentrum war halt gar nicht da. Und das muss man halt auch dieser Aufstellung angreifen, würde ich sagen. Mhm. Tja, aber gut. Vielleicht lernt man draus. Ich hoffe, man lernt draus und man zieht auch wieder seine Schlüsse draus und ändert das wieder. Jetzt gegen Ingolstadt wird das auf jeden Fall eine sehr schwierige Kiste. Eine andere Kiste will ich nicht sagen, weil wir haben ja verloren. Also deswegen hoffe ich, es wird für uns dann halt ein erfolgreicheres Spiel. Aber es ist halt ein Gegner, den, wenn du dem Räume lässt, der nutzt die eiskalt. Ja. Das ist halt so. Die haben jetzt sind auch vier Spiele umgeschlagen, sind, glaube ich, Tabellenvierter. Und das wird halt schwierig. Aber vielleicht sehen wir gegen solche Mannschaften ja auch ganz gut aus.
Abwarten,
ja. Ist die Saison noch nicht bewiesen, muss man sagen. Gut, die erste, eine bessere Chance ist nach der Antwort quasi oder der versuchten Antwort nach dem 0:1, war dann halt in der 78. Poirier mal wieder, der abgezogen hat, aber direkt auf Kolbe. Oder, ja, nicht direkt, also nicht platziert, aber Kolbe konnte ihn abwehren und so. Der Freischuss, wie vorhin schon gesagt, und dann diese Szene, die einfach unfassbar ist. Im Scherz habe ich gedacht, ihr wollt mich einfach alle verarschen. Ja. Das ist dieser Konter, 3-1. Blacher leitet ihn selber ein, klärt ihn aber auch, muss man fairerweise sagen. Also Meppen, also muss man sich wirklich vorstellen, Bayreuth macht eigentlich fast alles richtig, läuft in ein Überzahlspiel, 3-1, spielt das eigentlich sehr gut aus. Blacher klärt auf der Linie noch. Laut Babak Grafati war das ein Handspiel. Dafür ist für mich klar, es war auf jeden Fall Brust oder angelegter Arm. Auf jeden Fall war es kein Foulspiel. Ich weiß auch nicht, wie er das unbedingt sehen wollte. Weil
ist ja auch egal, hat er auch nicht der Schiri gewertet.
Genau, weil er sagte auch, eine klare Fehlentscheidung, der Schiri hatte klare Sicht. Denke ich mir so, wenn er klare Sicht hatte, wird er wohl gesehen haben, dass es nicht Hand war. Aber okay, Babak Grafati ist halt Babak Grafati. Und Hasi auch nochmal überragend auf der Linie gehalten mit dem Fuß. Also erst Blacher und dann Hasi. Beide konnten sich dann nochmal auszeichnen. Blacher konnte seinen Fehler wieder gut machen und Hasi konnte auch endlich mal was tun. Er hatte ja wirklich sehr, sehr wenig zu tun. Hat aber ehrlich gesagt insgesamt einen guten Job gemacht. Hat Sicherheit ausgestrahlt, fand ich.
Fand ich auch.
War ja nicht unbedingt zu. Man könnte ja sagen, vielleicht nagt so ein bisschen noch das Oldenburg-Spiel an ihm. Oder dass er auf die Bank gesetzt wurde. Aber nö, hat sich auch gefreut, hat er gesagt, dass er wieder am Tor stand. Kann ich voll nachvollziehen. Und hat einen guten Job gemacht. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir Kersken dann mit ihm gut ersetzen können.
Jo. Dann haben wir insgesamt noch 4 Minuten Nachspielzeit bekommen und da gab es dann noch halt eine schöne Aktion von Abifade, der einen klassischen Schuss gesetzt hat, leider, aber auch überragend stark gehalten.
Ja, so ein Ärger.
Immer gegen uns packen die Torwärter ihren Weihnachtshandschuh aus.
Ja. Ja, er ist auch in der Wahl zum Spieler des Spieltags. Wird es natürlich nicht werden, weil das sind ja auch Spieler bei Spieler von Vereinen, bei die eine Fanbasis haben. Das ist auch wieder nicht böse gemeint für Bayreuth, aber es ist nun mal so, dass ein Rot-Weiß Essen wahrscheinlich eine größere Fanbase hat als die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth. Ja. Und da hast du dann halt so kleiner Verein keine Chance drauf zu nehmen. Ja, war ärgerlich. Kolbe echt stark pariert in dem Sinne. Das hätte aber zum Spiel gut gepasst. Die Gegner verballern diese 1000-prozentige Chance und wir im Gegenzug machen dann noch glücklich das 1:1, weil angedeutet hatte sich ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, obwohl wir halt noch die eine oder andere Chance hatten. Aber man ging halt schon aus dem Spiel raus. Es gab auch Pfiffe gegen die Mannschaft, gegen das ganze Team. Und ich kann die auch nachvollziehen. Ich will das auch gar nicht jetzt reden, dass man nicht die eigene Mannschaft auspfeifen darf. Sollte man natürlich nicht. Ich meine, aber nach dem Spiel denke ich mir so, ist es besser, als wenn du es im Spiel machst. Im Spiel genau. Sollte die Mannschaft
die ganze Zeit da eigentlich.
Genau. Im Spiel auch, ja, es gab auch zwischendurch auch mal Pfiffe und halt Unrufe gerade von der neuen Tribüne.
Ja, das war tatsächlich ja normal.
Beim Halbzeitpfiff aber auch, ne? Beim Halbzeitpfiff auch, ganz genau. Ja. Da kann ich auch noch fast nachvollziehen, dass dann halt man der Mannschaft irgendwie dann so mitgeben will, jo, ihr müsst was ändern. Haben sie gemacht, haben Gegentor reingelassen, hat funktioniert also. Nee, aber dass du dann halt nach dem Spiel deinen Unmut in dem Maße rauslässt, alles in Ordnung. Also man hört ja jetzt immer mehr in Dresden oder Dresden in Bayreuth, hat ja dann die ganzen Klos auseinandergenommen, eine Imbissbude ausgeraubt und auch die Zug verwüstet. Und in Mannheim war es auch so von Saarbrücken-Fans. Also das ist wieder absolut assi und sowas geht natürlich nicht. So soll man seinen Unmut nicht freien Lauf lassen, sondern soll man von mir aus dann auch das in diesem gewaltlosen Rahmen machen, dann ist das meiner Meinung nach okay. Ja, aber nicht während des Spiels, da darf sowas nicht, da sollte man die Mannschaft halt so supporten, wie man das halt so macht. Aber ja, es hat sich dann halt so ein bisschen entladen, Krämer-Rausrufe gab es dann halt auch. In der jetzigen Situation nach 7 Spielen ohne Sieg kann ich das auch irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir nicht der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist. So langsam kann man auch einfach nicht mehr das Argument bringen, es liegt am Trainer, wenn wir schlechte Chanceverwertung, da reden wir seit Christian Neidhardt drunter, oder eigentlich nur Christian Neidhardt, wenn man ehrlich ist, bei Frings haben wir uns sehr, sehr wenig Chancen herausgespielt, das machen wir jetzt ja. Unter Rico Schmidt hatten wir halt eine schlechte Phase, wo wir halt einfach taktisch scheiße eingestellt waren, würde ich jetzt mal so sagen. Und ehrlich gesagt sind das alles so Sachen, die sind unter Krämer besser. Ja, woran es jetzt liegt, ist halt, was wir ganz am Anfang so gesagt haben, man muss einfach mal das Tor treffen.
So sieht's aus.
Und das ist einfach so Fakt. Und das ist einfach auch sehr unbefriedigend, wenn man das so stehen lässt, weil das haben wir nach dem Aue-Spiel gesagt, Lutz und ich. Und deswegen waren wir auch guter Dinge, dass es gegen Bayreuth funktioniert. Es hat nicht funktioniert, wie wir alle wissen. Jetzt hoffe ich einfach, dass es gegen Ingolstadt funktioniert. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier nach dem Ingolstadt-Spiel sitzen und sagen, ich hoffe, dass es gegen Dortmund 2 so funktioniert. Aber gut, was willst du machen? Du spielst dir Chancen raus und machst sie nicht. Krämer kann auch, also ein neuer Trainer wird auch nicht sagen, oder Krämer wird den Jungs nicht verbieten, Tore zu schießen, und ein neuer Trainer wird nicht einfach sagen, ja, jetzt funktioniert das mit dem Tore schießen. Das sind halt Sachen.
Hex, Hex.
Ja, ja, genau. Das sind einfach Sachen, die passieren, die müssen jetzt kommen, weil wir brauchen Punkte gegen den Abstiegskampf sozusagen. Wobei, es gibt ja doch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit Blacher, manche, die dann sagen, oder ich kann es ja einfach ihn selber sagen lassen. Ich habe 2 Soundfiles, die wir jetzt hier mal einspielen. Und wir gucken mal, was David Blacher dazu sagt, wie die Situation des SV Meppen ist quasi, oder was man hier erwarten sollte.
Mhm. Der Trainer hat zu Beginn der Saison gesagt, so ja, noch so nach 10 Spieltagen kann man mal so ein bisschen auf die Tabelle schauen. Jetzt guckt man auf die Tabelle, jetzt ist man nur noch 2 Punkte vor den Abstiegsrängen. Ist das was, wo man sich jetzt mit beschäftigen muss, dass man im Abstiegskampf angekommen ist?
Ja, aber machen wir uns nichts vor. Hat uns irgendjemand woanders gesehen? Wo haben wir uns erwartet? Haben wir uns auf den Aufstiegsplätzen erwartet? Nein.
Nein, genau. Das ist die Antwort vom Kapitän. Und jetzt halten wir mal dagegen, was sein Mannschaftskapitän dazu sagt.
Auf welchem Tabellenplatz siehst du die Mannschaft denn am Ende der Saison?
Auf Platz 3.
Deswegen, also ich finde dieses, wir müssen gucken, wo wir herkommen, das ist ja sozusagen das Meme geworden letzte Saison oder das Negative, und jetzt das jetzt schon wieder rauszuholen, finde ich sowas von lächerlich, wenn du gegen den Tabellenletzten verloren hast. Ich meine, was ja im Ersten, ich habe das ja alles verlinkt unten vom MSTV war das eine und Fans fragen Marvin Pourier ist das zweite, vom SV Meppen dann diese Rubrik. Ich meine, klar, Platz 3 ist schon maximal positiv, ne? Da muss wirklich schon alles klappen. Aber das war meine Prognose war zwischen Platz 9 und Platz 3. Und ehrlich gesagt, das gibt der Kader her. Davon brauchen wir jetzt aktuell nicht sprechen. Das ist natürlich vollkommen richtig.
Es gibt können wir vielleicht noch über Platz 9 sprechen, wenn es langsam mal losgeht.
Wenn es langsam mal losgeht. Wir müssen jetzt davon sprechen, natürlich uns von der Abstiegszone zu distanzieren, so schnell es geht. Und wenn das halt nicht passiert, müssen wir über Abstiegskampf reden.
Distanzieren heißt nicht näher ranrücken.
Genau. Dann müssen wir über Abstiegskampf reden. Das ist natürlich klar. Das ist ja bei Aue so. Die sind mit der Erwartungshaltung reingegangen, aufzusteigen. Die Würzburger Kickers letzte Saison sind mit der Erwartungshaltung reingegangen, wieder aufzusteigen, sind abgestiegen. Eintracht Braunschweig in der ersten Saison, wo sie abgestiegen sind, wäre auch fast abgestiegen. Mit einem Tor haben sie es dann noch abwenden können und sind dann 2 Jahre später aufgestiegen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Trotzdem muss man einfach mal gucken, dass man ehrlich zu sich selber ist und sagt, wir können guten Fußball spielen, wir sind nur SV Meppen, aber guck dir die Spieler an, was die können. Guck dir einfach an, wie du 6-2 gegen Mannheim gewonnen hast. Guck dir einfach an, wenn es läuft wie gegen Zwickau, wie es dann läuft, dann spielen wir einfach geilen Fußball, dann können wir jeden schlagen. Und sich wieder so klein machen und sagen, ja, was habt ihr denn erwartet? Ist doch klar, dass wir gegen den Abstieg spielen. Ja, das ist für die Motivation auch nicht förderlich.
Nee.
Deswegen, was Blacher am Anfang gesagt hat, völlig in Ordnung, dass er gesagt hat, wir müssen zur Halbzeit schon 3-0 führen und alles. Müsst ihr euch selber anhören, das habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten.
Du sowieso
nicht, genau. Aufgenommen wollte ich eigentlich auch sagen, dann habe ich es mir so ausgerutscht, es tut mir leid. Da hat er auch recht, ich mag seine patzige Art, ehrlich gesagt, nicht ganz so als Kapitän, das ein bisschen, das stößt mir etwas sauer auf, sage ich mal, aber er sagt ja viele richtige Dinge. Aber ich kann es einfach nicht mehr hören, zu sagen, wir sind nur der SV Meppen, was erwartet ihr denn? Ja, deswegen, ich erwarte mit dem Kader, mit dem Trainer, mit dem Umfeld, eigentlich einen sehr guten Mittelfeldplatz. Das ist die Saison ist noch lang, wie man auch immer so schön sagt, 5 Euro ins Phrasenschwein. Das können wir alles noch schaffen. Bin auch guter Dinge, ehrlich gesagt, dass wir mit Abstiegskampf nichts zu tun haben werden am Ende der Saison.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
Ja, und ich hoffe einfach, dass wir das jetzt Erfolgserlebnis kommt.
Zu machen.
Genau, in Ingolstadt sieht das ja eigentlich meins immer ganz gut aus, was wir machen.
So, und in dem Sinne machen wir jetzt halt auch bei dem Spiel auf jeden Fall einen Punkt, würde ich sagen.
Genau, das Spiel ist vorbei. Wir reden jetzt nochmal kurz über was sonst noch beim SV Meppen war.
Ich wollte gerade sagen, kurzer Ergebnisdienst deinerseits noch, was die anderen Mannschaften des SV Meppen.
Genau, ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Spiele gesehen von denen. Und es sind auch noch ganz andere Mannschaften, die ich jetzt hier nicht aufgeschrieben hatte, vom SV Meppen gespielt. Haben wir auch gespielt, aber es ist jetzt auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist halt nur das, was ich gesehen habe. Und
jetzt
was
raus.
Gesehen, ja, okay. Fangen wir an mit SV Meppen 2. Kommen wir mal zu einem Sieg. Ne? Die SV Meppen U23 hat gegen den Tabellenvorletzten Blau-Weiß-Hollange 6-1 gewonnen. Ist aktuell Tabellenzweiter in der Landesliga. Ein Spiel mehr als Wilhelmshaven aktuell. Aber muss man sagen, dafür, dass sie aufgestiegen sind, tatsächlich
schon gut,
überragend
gut, dabei. Guten Punkt gesetzt auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch sagen. Also da muss man ja auch sagen, Landesliga, da steigen relativ viele Mannschaften ab. 6, glaube ich. Deswegen ist das halt schon ein sehr, sehr gutes Polster, was man sich angefuttert hat, um auch eine ruhige Saison mit abzubringen, sozusagen. Ausstieg, da brauchen wir nicht drüber reden. Holthausen Biene hat uns gezeigt, wo unser Platz ist, sozusagen in der Liga, nämlich nur auf Platz 2 und nicht auf Platz 1. Die haben jetzt, glaube ich, auch schon irgendwie 11 Punkte Vorsprung oder so. Das ist schon echt verrückt. Die dürfen auch gerne aufsteigen von mir aus. Die haben auch echt überragende Fußball gespielt. Das war echt ein starkes Stück. 3-0 haben sie ja gegen uns gewonnen.
Das war ein starkes Stück.
Ein starkes Stück. Das war echt Pfundskerl. Gut, kommen wir zu Meppen 3. Das Spiel habe ich tatsächlich gesehen. Mal wieder ein Spiel unserer Dritten gesehen. Gegen SV Concordia Schleper. 1-2 verloren nach Halbzeitführung. Meppen 3 auch gut in die Saison gestartet. Platz 2 vor dem Spiel. Jetzt glaube ich Dritter oder Vierter. Nee, Dritter glaube ich. Concordia vor dem Spiel und nach dem Spiel Sechster. Auch war ein gutes Spiel für zweite Kreisklasse, wer es nicht weiß. Aber haben wirklich ein starkes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit noch, wie gesagt, 1-0 geführt durch den Elfmeter. Dann 2 Standard-Gegentore gekriegt, einen Elfmeter noch verschossen. Also mit einem 2-Elfmeter gehabt. Dann unglücklich 2-1 verloren. Das hätte, glaube ich, ein Spiel, wo man sagt, das wäre gerechter gewesen, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Aber gut, jetzt mal wieder verloren. Die Meppen 3 hatte, glaube ich, davor irgendwie 6 Spiele in Folge gewonnen oder nicht verloren oder sowas. Und mit sehr, sehr vielen Siegen, wie gesagt, Zweiter gewesen. Das ist auch schon gut. Da ist auch der offizielle das offizielle Ziel, nicht abzusteigen. Ich glaube, in die dritte Kreisklasse wahrscheinlich. Und aber da ist, glaube ich, auch der Aufstieg nicht so realistisch. FC Vesuwe müsste, glaube ich, auf Platz 1 sein.
Gott, oh Gott.
Ja, auch solche Vereine, die es gibt. Gut, kommen wir zu unseren Frauen. SV Meppen Frauen, die in Heemsen gegen Ajax Amsterdam 1-5 verloren haben. Also
Freundschaftsspiel, ne?
Freundschaftsspiel, genau. Ja,
Länderspielpause.
Ne? Länderspielpause, genau. Deswegen musste man jetzt auf ein Testspiel ausweichen, hat auch mehr so die Spielerinnen rangelassen, die ja so weniger Einsatzminuten gekriegt haben in der Liga. Was ja auch logisch ist. Mit Ajax ja wahrscheinlich genauso gemacht haben. Also muss sagen, ich habe am Wochenende 3 Heimspiele gesehen und 3 Niederlagen gesehen. Also vielleicht sollte ich einfach nicht mehr ins Stadion gehen, dann läuft es vielleicht besser. Deswegen,
also, wenn du es das nächste Mal ausprobieren willst, dann sag Bescheid, dann kann ich ja den Platz jemand anders geben.
Das mache ich dann. Ja. Man hat in der Halbzeit, ich muss kurz überlegen, in der Halbzeit glaube ich nur 1-0 zurückgelegen, ist schon etwas länger her und Notizen habe ich jetzt gerade nicht am Mann, aber ist ja auch nicht so wild. Hat aber ganz gut mitgespielt. Ajax hat wohl gezeigt, wenn sie das Tempo ein bisschen anziehen, dann wird es etwas schwieriger für unsere Mädels. Aber gerade in der zweiten Halbzeit fand ich das auch gut. Man hat den Ausgleich gemacht über Wildan Kadesler, die auch ein Neuzugang ist. Und was mir da auch sehr gut gefallen hat, war jetzt nicht unbedingt so ein, ja, ich sag mal, so ein Glückstor oder so. Das hat man wirklich sich sehr, sehr schön herausgespielt und hat dann aber leider direkt im Gegenzug das 2-1 gekriegt. War dann in der Phase auch besser als Ajax, die in der Liga nach 2 Spielen mit 6 Punkten und 11-0 Toren stehen. dann aber hat man 3 Gegentore quasi innerhalb von 5 Minuten gekriegt und deswegen halt auch dieses hohe Ergebnis. Und ja, dann ja, hat man das Testspiel halt dann so ja, mit 1-5 verloren, aber ja, kann man mit leben, würde ich sagen. Ist ja auch nur ein Testspiel. Gut, dann kommen wir zu U17. Meppens U17, die den ersten Saisonsieg gefahren hat gegen den Tabellenletzten Jena. Meppens ist jetzt 14. noch auf einem Abstiegsplatz, da steigen auch recht viele ab. Und die U19 hat 14-0 verloren gegen Union Berlin, ist aktuell Tabellen-8. Und Berlin ist Tabellen-6, beide punktgleich. Die stehen nicht auf einem Abstiegsplatz, die stehen auch sehr, sehr gut in der Liga, da muss man sagen. Aber ne, auch die U17 jetzt mit dem ersten Sieg, denke ich mal auch, dass da das Ziel Klassenhalt, auch wie die U19, erreicht werden kann.
Ja.
Hoffen wir es.
Das jetzt noch so
als kleiner Newsflash.
Newsflash, genau, vom Wochenende. Und herauszufinden, was du am Wochenende so gemacht hast, außer Osborn Cola trinken.
Ja. Also wie gesagt, Spiele gesehen habe ich pro Tag ein. Also nur eins. Also die U19 und U17 hat auch in Jena und in Berlin gespielt. Da war ich tatsächlich nicht.
Du nennst dich Fan.
Ja, echt. Ich bin eine Schande.
Gut.
Dann haben wir den Podcast jetzt auch abgeschlossen nach einer Stunde.
Ja, Wahnsinn. Ja,
länger, glaube ich.
Länger sogar, ja. Mit den Kollegen von 2x3 Podcast.
Liebe Gerne Grüße mal rein, am Ende. Genau.
Es
Markus.
Ist eine
Marco.
Stunde und 5 geworden.
Jonas. Genau.
Und das muss für heute reichen. Schönen Dank fürs Zuhören. Und
schön, wer zu Ende gehört hat.
Hoffentlich nach dem Sieg in Ingolstadt.
Das Bonuswort des heutigen Tages heißt Sieg in Ingolstadt. Das ist mehr als ein Wort, aber ist auch egal.
Mehr ist ein Wort. Sieg in Ingolstadt.
Ja, wenn man die Leertaste weglässt, dann ist das genau. Ein Wort.
Alles klar. Bis dann.
Ciao.